Herzlich willkommen zu Schwarz gesagt.
Es sitzen immer noch zusammen
Gattonero,
Steve
und
Andrea.
Genau, mit dir haben wir schon vor 2 Wochen gesprochen, über deine Arbeit als Pfarrerin und über dein Leben als Szenemensch und Pfarrerin. Und heute kommen wir zu einem ganz anderen Punkt, denn du hast ja noch quasi einen Nebenjob, Andrea. Erzähl doch mal, was tust du?
Ich liebe Fantasy. Also schon ganz lange Herr der Ringe und die ganzen Sachen, Terry Pratchett, habe ich schon, genau, seit vielen, vielen Jahren stehen die in meinen Bücherregalen. Ich liebe es, sie zu lesen. Und auf meiner Bucketlist stand, schreibe mal ein Fantasy-Buch. Also ich habe mir vorgenommen, das zu machen. Und wenn man etwas machen möchte, dann muss man es einfach tun. Also so einfach ist es dann auch nicht. Aber genau, ich habe es getan. Ich habe ein Fantasy-Buch geschrieben.
Wow. Als jemand, der auch Fantasy-Bücher liebt, Terry Pratchett, Stichwort hier, und ich selber schon mal oft gedacht habe, so, ach ja, das Buch, das könnte so und so handeln. Und ich habe auch schon Bücher angefangen zu schreiben, aber meistens so nach Seite 5 war dann Schluss in meinem Notizbuch und es ist nie weitergegangen. Ich möchte gern wissen, wie hast du denn losgelegt? Einfach so oder hattest du so einen Plan? Oder hast du einfach angefangen zu schreiben?
Also mein ursprünglicher Plan war eigentlich so, also ein paralleler Berufswunsch. Ich bin ja Pfarrerin geworden, aber ich hatte auch mal überlegt, könnte ich nicht Illustratorin werden? Aber nun hatte ich ja Theologie studiert und dann dachte ich, wenn ich jemals ein Fantasy-Buch illustrieren möchte, dann muss ich es wohl selber schreiben. Und dann habe ich schon während meines Studiums so mein erstes Fantasy-Buch geschrieben und ganz viele Bilder dazu gezeichnet. Das war nicht gut genug zum Veröffentlichen. Ich habe es auch nicht veröffentlicht, aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ich habe es an Familie und Freunde verteilt und habe so Feuer gefangen fürs Schreiben, weil ich irgendwie festgestellt habe, es ist ein ganzes Buch aus mir rausgekommen. Und ich persönlich glaube auch wirklich, dass in jedem Menschen ein Buch drinne steckt, zu sagen, wenn es ein Pixie-Buch ist. Aber ich glaube, in jedem Menschen steckt so eine Geschichte. Und egal, ob man das für sich tut oder für andere, ja, man sollte ruhig schreiben. Es tut gut, irgendwie seine Kreativität zu leben.
Hattest du die Geschichte schon vorab im Kopf oder hat die sich entwickelt mit dem Schreiben?
Ich bin da total unkoordiniert rangegangen, auch an das Fantasy-Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe. Das ist im Prinzip die Nachgeschichte zu dem, was ich dann illustriert hatte, aber nie veröffentlicht habe. Ist die gleiche Hauptfigur, eine Elfe. Es ist sehr humoristisch, nimmt sich nicht wahnsinnig ernst. Also ich habe nicht versucht, das nächste Herr der Ringe zu schreiben, sondern das nächste Ensel und Grete von Walter Mörs. Vielleicht also, genau. Und ich hatte keine Geschichte. Ich habe wirklich wild drauf losgeschrieben bei diesem Buch. Das war nicht schlau. Es gibt ja beim Schreiben so die Plotter, die haben zuerst den Plot und die Pantser, die schreiben einfach wild drauf los. Und dieses erste Buch, das ich auch veröffentlicht habe, das habe ich gepantst. Dadurch dauerte es auch wirklich lange, bis ich es fertig hatte. Aber es war ein kreativer Prozess.
Wie darf ich mir das denn vorstellen? Also du sitzt da und schreibst drauf los und du fließt so ein bisschen und auf Seite 100 merkst du, du hast gerade einen total guten Einfall und dann so, ach Mist, ja, das ist so gut, dass ich es machen muss, aber es passt nicht zu dem, was ich vor 30 Seiten geschrieben habe. Jetzt muss ich da nochmal ran und so zieht sich das dann, bin auf Seite 450 weiter.
Das sind die Probleme, die man hat, wenn man nicht plottet, sondern pantst, ganz genau. Inzwischen planse ich, also ich kombiniere das beides. Ich schreibe nämlich gerade noch die nächste Fortsetzung. Wenn man einmal anfängt, dann kann man irgendwie nicht aufhören. Bei mir war das damals so, dass ich erste Szenen hatte. Ich hatte einfach Szenen und ich wusste nicht genau, worauf die hinausliefen und habe die aufgeschrieben. Und dass ich die erste Szene aufgeschrieben habe, das kam daher, dass mir ein Kollege ein total positives Feedback auf, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber eine Andacht gegeben hat, die ich gemacht habe. Und er hat gesagt, oh, du bist so kreativ. Und ich fand das so toll. Und dieses positive Feedback hat mich in dem Moment total ermutigt. Und ich hatte so eine Art Mutausbruch und habe dann diese erste Szene geschrieben. Ja. Und dann hatte ich diese Szene. Und dann wollte ja die Geschichte entwickelt werden. Und dann kamen weitere Szenen und dann musste ich einen Plot entwickeln.
Magst du mal verraten, worum dein Buch geht? Alle sind bestimmt schon ganz neugierig.
Ja, das kann man sozusagen in zwei Sätzen machen. Eine freundliche Elfe möchte eigentlich nur ein Geburtstagsgeschenk kaufen und dabei löst sie versehentlich den Weltuntergang aus.
Finster oder gar nicht?
Sowohl als auch. Genau, also es ist, wie gesagt, diese Elfe, die möchte eigentlich nur ein Geburtstagsgeschenk kaufen, aber das entpuppt sich eben als ein, ja, weltenzerstörendes Artefakt, was sie da aus Versehen käuflich erworben hat. Und genau, führt dann zu einem Angriff auf ihre Welt und dann muss sie das Fragment vervollständigen. Also der Ring muss nicht zum Berg, sondern sie muss das letzte Fragment von diesem Geburtstagsgeschenk, wenn man so will, also von diesem Relikt aus einer Schattenwelt finden und damit dann eben den Weltuntergang hoffentlich abhalten.
Hast du zufällig Langoliers gelesen von Stephen King?
Leider nein.
Okay, dann zitiere ich aus dem Vorwort. Also es war wohl so, dass er diese Geschichte um einen Satz gestrickt hat, der ihm irgendwie, sag ich mal, so beim Aufwachen irgendwie mal in den Kopf gekommen ist. So erinnere ich es. Und dieser Satz war nur für Sternschnuppen. Und jetzt frage ich mich natürlich, was war denn diese eine Szene, die du im Kopf hattest, wo du gesagt hast, so, okay, jetzt muss ich da irgendwie, muss ich jetzt aufschreiben. Was war das? War das das Bild oder war das die Handlung oder?
Es war tatsächlich so eine darke Schattenwelt, in der die Königin der Schattenwelt gerade brütet und jemand kommt zu ihr und gibt ihr Nachricht, der Angriff kann starten.
Also auch schon mit Dialog quasi.
Ja, genau, richtig. Und vor allem war es irgendwie diese düstere Atmosphäre und genau.
Und wie ist so, also wenn man das dann zu Papier bringt, ich hätte, glaube ich, total Angst vor diesem, das kennen wir, also ich habe das im Theater, wenn man da irgendwie mal ein Bierchen getrunken hat und auf der Probe, was wir fast nie gemacht haben, aber manchmal gab es so, und dann probt man was, und wenn man das dann nächsten Tag nüchtern nochmal versucht, denkt man so, Mist, es war irgendwie anders, schöner. Und gibt es auch so Momente, wo du sagst, so, oh, in meinem Kopf war das total super, aber ich finde nicht die richtigen Worte?
Ja, voll. Und diese Unsicherheit, die bleibt auch total die ganze Zeit. Also das ist auch etwas, was mich unglaublich viel Mut gekostet hat, als ich dann irgendwann festgestellt habe, ich kriege eine Storyline da rein. Du meine Güte, es wird wirklich ein Buch. Hilfe, es wird wirklich eine Geschichte. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu schreiben, auch wenn ich ultra langsam schreibe, aber es geht immer weiter. Habe ich wirklich den Mut, das zu veröffentlichen? Vielleicht ist es super schlecht. Und ich habe es auch unter meinem Klarnamen veröffentlicht, nicht unter Pseudonym. Also jeder kann es zurückverfolgen und mich blamen im Zweifelsfall für das schlechteste Fantasy-Buch der Welt oder so. Also das, ja, also diese Frage verlässt einen nie ganz. Ich habe es vielen Leuten zu lesen gegeben, mir sehr viel Feedback eingeholt. Das ist, glaube ich, dann unabdingbar, wenn man sowas macht.
Was reizt dich an diesem Fantasy-Genre? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich mag Fantasy deswegen, weil es so unendlich viele Möglichkeiten, Welten gibt. Es ist ja alles möglich, ne? Von irgendwelchen Märchenwelten bis zur Science Fiction. Und ja, und man kann in diesen Fantasy-Geschichten einfach alles, von bis. So, das finde ich spannend. Ist es bei dir ähnlich?
Ja, das liebe ich auch total. Ich liebe auch Fantasy und Science Fiction. Also sind so meine Genres. Und ich liebe tatsächlich nicht gebunden zu sein an unsere herkömmlichen Gesetze der Realität, sondern dass potenziell alles möglich ist. Ich muss es nur begründen. Und das macht mir unglaublich Spaß beim Schreiben und unglaublich Spaß, auch wenn ich etwas lese oder mir eine Serie oder einen Film anschaue. Und es hat ja trotzdem seine eigene Logik. Also es darf ja nicht unlogisch sein, also man muss folgerichtig sein, aber es ist irgendwie alles möglich und das finde ich großartig. Und ich finde Fantasy, Fantastik im Allgemeinen, auch Science Fiction, kann ja auch wie so ein Spiegel sein für die Realität, kann eine hoffnungsvolle Vision sein oder eine Dystopie und hat etwas sehr Schöpferisches. Und manchmal kann man sich vielleicht sogar als Leserin besser identifizieren mit Fantasy. Gestalten. Also vielleicht kann ich mich leichter mit Frodo oder Sam identifizieren als mit irgendeiner Figur jetzt aus der realen Welt, irgendeiner Geschichte. Also ich finde, es hat ein hohes Identifikations- und auch Ermutigungspotenzial irgendwie.
Und man kann vieles auch übertragen, finde ich immer sehr gut in die reale Welt. Aber ja, immer kann man Hoffnung schöpfen, auch durch diese Geschichten, gerade in diesen Fantasy-Welten. Doch, das finde ich auch schön.
Ich mache
Und
jetzt mal den Partycrasher, wenn ich darf, weil das möchte ich kurz mal einwerfen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich bin ja so gar kein Fantasy-Typ und ich habe das für mich schon vor, boah, 20 Jahren mal analysiert. Ich komme einfach total nicht drauf klar, dass es mein Hier und Jetzt nicht gegeben hat in der Fantasy, in der Regel. So, und Science Fiction ist immer, wir gehen davon aus, dass wir uns vom Punkt X, an dem wir uns jetzt gerade befinden, weiterentwickelt haben. Und dann haben wir dann dieses klassische Star Trek, ne? Erster Kontakt, alles wird gut. Und das ist für mich nachvollziehbar. Und deswegen, ich bin, also Herr der Ringe ist eine absolute Ausnahme. Da bin ich über die Filme dran gekommen, um dann festzustellen, ja, es ist eigentlich mehr so ein Historiendrama als echtes Fantasy. Ne? Ja, klar, es ist Fantasy, ist schon klar, aber das finde ich wegen der Menschen und dieser klar abgegrenzten Fraktionen, finde ich das sehr einfach, dem zu folgen. Aber Pratchett, der macht mich fertig. Ich komme damit nicht klar. Also, wie wäre so dein Buch? Könnte ich das lesen, wenn du mich so hörst? Oder sagst du, ach komm, bitte, kauf's meinetwegen, aber schelte mich nicht. Das liegt an dir.
ja, also kauf's, aber schelte mich nicht, finde ich super.
Gut.
Auf jeden Fall. Tatsächlich in meinem ist es so, das sind quasi Parallelwelten und unsere Erde kommt tatsächlich vor. Also da greift ja diese Schattendimension an und in einem kurzen Nebensatz oder in mehreren kurzen Nebensätzen erfährt man, dass es da eine überraschende Verbindung gibt, auch auf unsere Erde der Gegenwart. Genau, und wieso unsere Erde irgendwie noch gefährlicher ist als selbst diese böse Schattenwelt dort. Es ist ein wenig ironisch, kommt das vor. Genau, und auch sonst gibt es da so diverse Bezüge zu unserer Welt. Zum Beispiel gibt es Devisenelfen.
Was?
Devisenelfen, die sind entstanden, weil die Hauptfigur ist einfach, diese freundliche Elfe ist eine Wiesenelfe. Und ich habe mal zu meinem Mann gesagt, die Wiesenelfe. Und er, what? Devisenelfe? Und ich so, krass, Devisenelfen. Genau, und so sind so sehr kapitalistische Devisenelfen in diese Fantasy-Welt eingezogen und die rulen da auch ordentlich. Genau, und so gibt es diverse Bezüge zu dieser Welt, die tatsächlich dann meistens sehr ironisch sind. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben.
Boah, ich habe jetzt schon voll Bock auf dein Buch.
Meine Szenefrage dazu. Ich weiß, dass unter unseren Hörenden, ich glaube, dass es meistens Frauen sind, die totale Buchnerds sind irgendwie. Tauchst du schon auf in diesen monatlichen Bookdumps irgendwie? Weißt du von Menschen aus der Szene über Instagram oder so, dass die dein Buch gelesen haben und das vielleicht sogar feiern?
Ich glaube, ich bin noch ein Geheimtipp.
Oh,
Also
jetzt
ist ja auch
nicht
mein
mehr.
Debüt. Genau, hoffentlich, genau. Die ist ja tatsächlich mein Debüt und ich habe mich sehr gefreut, dass es positive Rezensionen gab, weil das tatsächlich für einen Autor total was bedeutet. So, und es hat mich sehr gefreut, dass die ja überwiegend doch sehr positiv waren. Aber es ist tatsächlich, wenn man ein Buch schreibt, diese Reise als Autorin ist nicht nur das Buch zu schreiben, sondern dann tatsächlich der Mut, es herauszubringen und dann kommt Marketing, wie werde ich sichtbar? Und das ist echt eine große Herausforderung, weil tausende Bücher pro Jahr veröffentlicht werden und in irgendwelche Newsletter reinzukommen, in irgendwelchen Buchhandlungen zu stehen, empfohlen zu werden, Rezensionen zu kriegen, ist echt gar nicht so einfach. So ein paar Sachen sind mir geglückt, ein paar Lesungen und so verschiedene Sachen, aber es ist gerade, wenn man macht das ja meistens nebenberuflich, vom Schreiben kann so gut wie niemand lesen. Das ist schon so mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen.
Weißt du eigentlich, wie viele Stunden du an diesem Buch gearbeitet hast?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also es sind Jahre gewesen, in der Tat. Von dieser ersten Szene bis zur Veröffentlichung wahrscheinlich sogar fast 10 Jahre, wobei ich da nicht permanent geschrieben habe, sondern da eine große, lange Pause hatte. Nee, aber also es gibt ja Leute, die schreiben so weg. Ich schreibe unglaublich langsam.
Aber manchmal fließt es auch. Gab es so Momente?
In ganz seltenen Momenten fließt es. Aber ich bin sehr perfektionistisch und ich bin dann eben mit nichts zufrieden, hinterfrage alles, zweifle komplett an mir und schreibe dann unglaublich langsam.
Ja, so wäre ich, glaube ich, auch drauf.
Ich glaube, man muss auch Lust haben dazu. Also wenn man dann so eine Schreiblust hat, dann fließt es. Ansonsten sitzt man da wahrscheinlich vor und kriegt gar nichts zu Papier. Bist du denn ganz klassisch die Schreiberin? Also wenn ich schreibe, schreibe ich ja ganz klassisch mit Stift und Papier. Bist du auch so oder schreibst du am PC?
Ich schreibe am PC, weil ich es liebe, dass ich am PC Dinge markieren kann, Dinge sofort verändern kann, Kommentare ranschreiben kann. Also ich liebe es, am PC zu schreiben.
Aber es wäre für dich nicht möglich, wie Stephen King das macht. Entschuldigung, dass ich immer so auf ihn zurückkomme, aber das ist eigentlich der einzige Autor, mit dem ich mich tiefergehend beschäftigt habe, auch über seinen Schreibprozess. Und von ihm erzählt man ja immer, dieses, er setzt sich jeden Abend hin und schreibt mindestens eine Stunde, schreibt da so runter. Und hast du das auch mal versucht oder sogar gemacht und dann festgestellt, dass du oft nur eine Stunde rumsitzt und den Bildschirm anstarrst? Oder
Ja,
wie war so
aber
dein Weg?
genau das ist das Geheimnis, würde ich sagen. Also nicht nur darauf zu warten, dass ich sage so, oh, jetzt fühle ich die Muse mich küssen, sondern wenn ich ein Buch schreiben möchte, dann takte ich das ein, notiere mir das im Kalender und dann setze ich mich hin. Und wenn ich fast nichts zustande kriege, ist es gar nicht schlimm. Aber dadurch, dass ich mich regelmäßig ransetze, komme ich voran. Und das ist das Entscheidende.
Inwieweit beeinflussen dich denn Themen, die du in deinem Beruf erlebst? Du bist ja auch oft mit diesen tiefgreifenden Krisen konfrontiert. Spielt das eine Rolle in deinen Geschichten? Also fließt da was mit ein oder ist das total losgelöst davon?
Also als Pfarrerin hat man ja tatsächlich auch mit den Tiefen des Lebens zu tun, so Verluste, ja, Abschiede, die man begleitet und solche Dinge. Und tatsächlich fließen so eine Dinge auch ein, aber so ein bisschen auf so einer Unterebene. Also das Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Geschenkokalypse, weil eben ein Geschenk die Apokalypse auslöst. Und man kann das einfach nur als einen unterhaltsamen Fantasy-Roman lesen. Aber man kann es auch auf der Ebene lesen, dass eigentlich zum Schluss die Frage ist, ob diese etwas naive Hauptfigur, diese naive Wiesenelfe, Yadanin heißt sie, ob ihre große Fähigkeit zu vertrauen, ob die jetzt gerade den Weltuntergang herbeiführt oder die Welt rettet. Und da steht für mich tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen Pfarrerin-mäßig, tatsächlich also so ein Easter Egg da drin versteckt, nämlich ein Bibelvers und der heißt, die Liebe glaubt alles. Es gibt so einen Text, der wird für Hochzeiten ganz oft genommen, mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Und da ist es so ein Gedicht über die Liebe in der Bibel, wo steht, die Liebe hofft alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Das ist ein voll poetischer, schöner Text. Aber ich denke immer so, die Liebe glaubt alles, wie gefährlich ist das? Das ist voll gefährlich, wenn du in irgend so einer toxischen Beziehung bist, du darfst nicht alles glauben. Du musst auf dich achten, du musst dich auch manchmal schützen, du darfst nicht alles glauben, die Liebe darf nicht alles glauben. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, oder ist es so, oder ist es uns zugleich so, dass unsere Welt aber genau Liebe braucht, die nicht aufgibt, Hoffnung, die nicht nachlässt. Und diese Frage stellt im Prinzip das Buch, ohne sie wirklich zu beantworten. Und wenn man möchte, kann man diese Frage dahinter entdecken, aber man muss es nicht. So.
Sehr, sehr tiefgründig. Das lässt mich ja dann doch noch mal an den ein oder anderen Moment in meinem Leben so ein bisschen zurückdenken. Und das von einer Fantasy-Autorin. Vielen Dank.
Ja, Fantasy, der Spiegel des Lebens, manchmal irgendwie so Themen anders verpacken, finde ich, kann Fantasy manchmal.
Und ich finde, man kann gut Sachen verarbeiten oder indem man sich oft, es gibt ja verschiedenste Fantasy-Bücher, also viel hilft einem auch, indem man sich da ja selber reinversetzt und das kann Fantasy sehr gut. Also deswegen mag ich Fantasy auch immer lieber als irgendwelche Krimis oder so, weil lese ich auch gar nicht gerne oder Thriller, weil da liest man irgendwie nur Dinge, die einen belasten oder mitnehmen oftmals. Also das regt mich eher auf. Und bei dem anderen kann ich eben so ein bisschen Realitätsflucht machen oder mich da in Welten wiederfinden und eine andere Einstellung einnehmen. Ja, und philosophieren.
Ich finde auch, Fantasy kann Eskapismus, also manchmal braucht man eine Auszeit von der Realität. Und Fantasy kann, ich finde mich darin. Und es tut beides irgendwie gut.
Ja, einfach mal in andere Rollen schlüpfen und sich doch wiedererkennen.
Ich muss jetzt ja auf jeden Fall die Frage aller Fragen gestellt haben, die jeder Autor kennt. Wo kommt denn so die Inspiration her? Also ja, okay, es gab diese eine Szene, aber ich meine das auch ein bisschen weitergefasster. Wo kommen denn auch Inspirationen zu einzelnen Figuren und deren Charakterzügen her? Die Wiesenelfen, das war ein Wortwitz. Was fließt da denn sonst noch so ein?
Also das frage ich mich selber manchmal auch. Wo kommen eigentlich die Gestalten her, die ich da schreibe? Ich kann das gar nicht mit letzter Gewissheit beantworten. Ich glaube, das eine ist, dass man natürlich so von, es ist ja jetzt so auch klar, dass man irgendwie von Fantasy-Welten beeinflusst ist, die es schon gibt. Also es gibt Elfen, Menschen und Zwerge, vielleicht ein bisschen verrücktere Elfensorten als anderswo, aber es ist auch so natürlich in der Hinsicht auch ein bisschen klassisch. Also man ist beeinflusst von Dingen, die man gelesen oder die man gesehen hat. Dann glaube ich, dass es viel mit einem selbst zu tun hat, dass vielleicht auch bestimmte Charakteranteile, dass man Charakteranteile von sich selbst vielleicht auch in bestimmte Charaktere packt oder eben auch so gesellschaftliche Gruppen. Es gibt nicht nur die Wiesenelfen, es gibt auch Grünelfen. Genau, die idealistischen Ökos sozusagen, die ich auch total mag in dieser Welt. Also ein Mix, wo die Gestalten herkommen.
Also jetzt muss ich fragen, gibt es dann auch so, keine Ahnung, so total liberale Lindianer-Elfen oder so?
Noch nicht, aber wer weiß, vielleicht.
Ich trete alle Rechte ab, weil es Fantasy ist.
Ist deine Hauptfigur denn so eine Außenseiterin, wie das oft so ist in Fantasy-Büchern? Ist sie so eine ganz spezielle oder?
Also ich muss gestehen, dass sie ein Waisenkind ist, was total klischeehaft ist. Aber ich fand es auch einfach lustig, das dann zu schreiben, weil es einfach toll ist. Ich kenne ihre Herkunft selber nicht. Die spielt auch bisher gar keine Rolle. Aber ich finde es einfach, das ist einfach tatsächlich interessant. Das muss ich tatsächlich zugeben, dass ich da dem Klischee leider entspreche. Ansonsten ist sie eine super beliebte eigentlich, also eine sehr lebensbejahende, weil sie mit ihrer freundlichen Art tatsächlich auch ganz viele Freunde in der wiesenelfischen Community in Albenhain, der Stadt, in der das Abenteuer seinen Ausgang nimmt, hat. Aber sie ist halt eben auch ja ein bisschen zu naiv und vertrauensvoll und das wird ein bisschen gefährlich für sie im Verlauf ihrer Reise. So.
Da möchte ich natürlich auch gleich wissen, hast du denn ein bisschen von deinem Charakter mit einfließen lassen oder warst du da ganz losgelöst?
Also war ich glaube, man kann das fast nicht verhindern, dass man irgendwie selber mit einfließt. Ich glaube, ich habe auch einen ganz großen Hang zum Idealismus und ich wünsche mir so sehr, dass ich die Welt irgendwie besser hinterlasse und nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, ökologisch durch meinen Lebensstil oder so eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Ich bin auch Vegetarierin und so und keine Ahnung, versuche ganz wenig zu fliegen und wir haben kein Auto und genau. Also ich bin echt so eine Idealistin und ich glaube, ganz viel von meinem Idealismus steckt auch in dieser Hauptfigur. Zugleich die Frage, ja, wie realistisch ist das, dass ich die Welt rette, sozusagen? Ne? Könnte man ja sagen, ist so eine Buchfrage.
Ja, aber manchmal hilft es ja auch einem dabei, wenn man vielleicht so ja, verzweifelt ist über die Welt und dann kann das ganz heilsam für einen selber sein, wenn man dann sich da freischreibt und vielleicht einen Zustand beschreibt oder umschreibt, den man geändert haben möchte. Dann hat man so seine eigene kleine Welt geschaffen oder sein eigenes Szenario, was man gerne hätte. Vielleicht auch sehr übertrieben, aber ich glaube, es gibt einen auch so ein klein bisschen Frieden.
Ja.
Es gibt ja diesen fast schon banalen Satz in Richtung Autorin, schreib, was du selber kennst. Würdest du sagen, ja, stimmt? Und wenn ja, wie macht man es dann im Fantasy-Bereich? Das stelle ich mir ein bisschen schwer vor.
Also ich glaube, da ist tatsächlich was Wahres dran. Weil man das am authentischsten schreiben kann, was man kennt, eigene Erfahrungen oder ja, eigene Erlebnisse irgendwie. Genau, und im Fantasy-Bereich ist es ja nicht so, dass man jetzt seine eigene Biografie oder so da schreibt, aber ich glaube, dass das tatsächlich wahrscheinlich in diese Charakterbildung einfließt und zum Teil auch in die Karikatur von unserer Welt in meinem Fall, würde ich sagen, dass es mir Dinge begegnen, die ich anstrengend finde, die ich dann dort ein wenig karikiere.
Das heißt also, dass für dich vieles von dem, was du so erlebst, Potenzial hat, um irgendwo aufzutauchen.
Ja, und ich glaube, es steckt mehr Fantasy in unserer Welt, als uns oft bewusst ist. Und das Schöne an Fantasy ist eben auch, dass man also auch noch, ne, schreibt, was du kennst. Vielleicht könnte man es auch so deuten. Also ich bin ja mit Star Trek TNG, Star Trek der Originalserie und sowas groß geworden, was ich sehr geliebt habe. Auch zu meiner Zeit gab es schon die Schlümpfe und Asterix und Obelix. Und mich hat bei all diesen Sachen immer total gestört, dass da zu wenig Frauen sind. Also auf der Brücke der Enterprise waren grundsätzlich zu wenig Frauen. Und bei den Außenmissionen genauso. Und bei Asterix und Obelix waren Frauen entweder schön oder nervig. Und bei den Schlümpfen gab es eigentlich nur Schlumpfine. Und sie war die Schöne. Und damit auch eine total, ne, also die männlichen Schlümpfe konnten alle Rollen haben und die weibliche Schlumpfin eigentlich nur eine. Und das hat sich mittlerweile gebessert. Also die heutigen Schlümpfe da, das ist viel cooler, kann ich sagen. Aber es hat mir total Spaß gebracht, eine Welt zu schreiben mit ganz vielen Heldinnen. Also eine wirklich gleichberechtigte Welt. Es gibt viel mehr Heldinnen als Helden. Die Guten und die Bösen sind in der Mehrzahl Frauen. Die Hauptfigur ist auch queer. Das spielt keine große Rolle für die Geschichte. Aber es hat mir Spaß gemacht, sie so zu denken. Und ja, also schreib, was du kennst. Aber Fantasy bietet natürlich auch mal die Möglichkeit, eine Welt zu erschaffen, wie ich sie mir wünsche.
Jetzt muss ich dann noch mal kurz anhaken. Jetzt hast du ein Buch fertig, und sagst, du arbeitest an der Fortsetzung. Hat das noch mal etwas mit dir gemacht, so für den neuen Schaffensprozess, dass du viel mehr auf Dinge achtest, von denen du weißt, dass sie dich mal inspiriert haben?
Ja, das ist so. Also zum Beispiel in meinem neuen Buch zeichnet sich so ab, dass die auf eine wissenschaftliche Expedition gehen werden, weil sie sich einem Problem stellen, und zwar einem dramatischen Problem natürlich, aber rechtzeitig. Und wenn ich an so unseren Umgang mit dem Thema Klimawandel denke, gut, dass man sich wissenschaftlich begründet rechtzeitig einer Krise stellt, das ist scheinbar nur möglich in einer Welt der Fantastik. Das war für
Autsch.
mich genau so ein Antrieb jetzt nochmal, der sehr bewusst in Buch 2 eingeflossen ist. Man muss aber sehr aufpassen. Es gibt auch so eine Schreibregel, kill your darlings. Also, weil wenn ein Buch gewollt irgendeine Botschaft vermittelt, dann liest es sich nicht sehr gut. Also ich muss bei diesem Darling von mir beim Schreiben des zweiten Buches definitiv vorsichtig sein. Schauen, wie dann das Endergebnis sein wird.
Wie reagiert denn dein Umfeld darauf, auf das Schreiben? Also kriegst du viel Unterstützung oder wurde dir früher mal gesagt, ach, lass es doch, das bringt ja eh nichts? Wie verhält sich das so?
Erstmal habe ich das gar nicht so vielen gesagt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das fertig kriege. Also habe ich das erstmal so mehr für mich gemacht und dann habe ich gemerkt, so, oh, ich kriege das fertig. Und das war fast so ein bisschen erschreckend sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt eigentlich auch keine Wahl, dann muss ich damit sichtbar werden. Und die Reaktionen waren total positiv. Also ich habe sehr viele Testlesende dann gehabt, die mir total hilfreiche Tipps gegeben haben, wie eine Freundin aus der Nachbarschaft, die hat gesagt, Dialoge sind keine Feinde, und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Schreibe noch mal ziemlich umarbeiten muss, solche Dinge. Und die meisten haben sich gefreut, das total supportet. Ich arbeite ja bei der Berliner Stadtmission, wir haben auch eine klitzekleine Buchhandlung, die haben das da gleich reingestellt und mitverkauft. Und ich habe eine Freundin, die veröffentlicht schon seit vielen Jahren Bücher. Und die hat mich auch mega unterstützt, Minnie Baker. Und wir haben ganz viele regelmäßige Treffen gehabt zum Thema Schreiben. Das hat diese ganze Freundschaft auch nochmal total intensiviert. Also über die Kreativität sind nochmal ganz viele coole Kontakte entstanden. Und eigentlich war das Feedback sehr positiv.
Okay, ich stelle mir nämlich so vor, ich Also ich stelle mir vor, ich schreibe jetzt ein Buch und dann bin ich da total stolz drauf und freue mich und habe es endlich fertig und bin auch zufrieden damit. Und dann lesen das einige im Bekanntenkreis und sagen dann, also nee, das geht gar nicht und das nicht. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt musst du eigentlich so viel umschreiben. Habe ich denn jetzt überhaupt noch Lust dazu? Also ich glaube, das würde mich total demotivieren. Oder lässt man das dann einfach? Also wie viel nimmt man an von den Tipps und wie viel sagt man, nö, das soll aber genauso sein, weil so möchte ich das haben?
Tatsächlich habe ich versucht, das meiste anzunehmen, weil ich glaube, man bekommt ein viel zu positives Feedback. Die Menschen mögen einen ja. Und das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, als sie einem sagen, sozusagen. Weil sie nett zu einem sein wollen. Und ich habe allen immer gesagt, seid nicht nett, gebt mir kein nettes Feedback. Man weiß aber trotzdem nicht, genau. Also, und das ist ganz schön bitter. Und das habe ich nicht nur bei diesem Buch gehabt, auch bei der Doktorarbeit, die ich geschrieben habe. Ich habe eine theologische Doktorarbeit geschrieben, wo ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich eine Zeit lang ganz viel Rückenwind bekommen habe für das, was ich geschrieben habe. Kurz vor der Abgabe eine fast vernichtende Kritik, die mich sehr runtergerissen hat, weil man da ja auch jahrelang dran arbeitet. Die hat aber das Endprodukt nochmal wesentlich besser gemacht. Also echt, man sollte sozusagen sich wirklich hammerhart kritisieren lassen. Das gibt einem dann ein paar schlaflose Nächte und ein paar Tränchen fließen. Also es ist echt hart, weil das sind so, also jetzt auch dieses Fantasy-Buch ist halt echt so ein Buch-Baby irgendwie. Und da ist man sehr verletzlich. Aber letzten Endes, Kritik ist super. Sie bringt einen voran. Und wenn ich es wirklich nicht überzeugend fand, habe ich mich natürlich auch nicht daran gehalten. Aber ja, meistens ist Kritik ganz toll.
Ja, gut, es kommt immer darauf an, wie ist die Kritik begründet oder hat das Hand und Fuß oder ist es jetzt einfach nur ein Slogan, der rausgehauen wird, der dann aber irgendwie gar nichts bringt. Das ist es halt immer, ne?
Also wir haben uns gerade, das hat jetzt keiner gesehen außer dir, aber wir haben uns gerade einmal angeguckt, weil das war tatsächlich exakt auch unsere Herangehensweise, als wir unsere Testepisode für den Podcast aufgenommen haben damals, dass wir so, ne, ich habe den dann auf den Server geladen und habe gesagt, so Leute, hier ist der Link und dazu gab es eine PDF-Datei und da stand da drin so. Und würdet ihr uns jetzt bitte davor bewahren, mit Bullshit auf Sendung zu gehen, den keiner hören möchte? Es liegt jetzt quasi sinngemäß, es liegt an euch, ob wir das machen und dazu brauchen wir einfach euer Feedback und seid bitte nicht nett, sondern ehrlich. Und das hat unheimlich geholfen und das wenige negative Feedback, das kam, war immer punktuell, bezog sich auch ein bisschen auf die Tonqualität und die war ganz schlimm, habe ich gerade noch mal reingehört, so in die ersten zwei Folgen, ganz übel, aber tatsächlich hat das geholfen, um Dinge besser zu machen und das tut es auch heute noch. Also kann ich total nachvollziehen, genau diesen Schritt zu machen. Gab es denn jemanden, wo du sagst, oh, der hat das gar nicht verstanden? Also jemand wie ich zum Beispiel, der gesagt hat, ja, es ist bestimmt nett, aber kann nichts mit anfangen. Gab es das auch?
Gab es zum Glück nicht, aber ich habe so ein bisschen auch überlegt, wem ich das gebe. Hm. Und genau, ich habe es auch einer Person gegeben, die hat es gar nicht bis zu Ende gelesen und zurückgegeben. Und ich glaube, da hatte ich den Anfang gerade umgestellt und war mir sehr unsicher, wie der Start ist. Und beim Buch ist es ja so, du liest die ersten 1, 2, 3 Seiten. Wenn ich das nicht packe, dann liest du nicht weiter. Mhm. Das war für mich dann auch hilfreich, weil ich gedacht, okay, dieser neue Start ist scheinbar ziemlich schlecht. Er hat das Buch einfach nur weggelegt. Genau, okay. Aber die meisten haben es tatsächlich komplett gelesen und dann auch sehr hilfreiches Feedback gegeben.
Weißt du denn generell, wer denn dein Buch so liest an Lesern? Was sind das so für Menschen? Sind das Leute, die sowieso gerne aus dieser Buchecke kommen, die einen Fantasy-Roman nach dem anderen verschlingen? Sind das Menschen aus der Szene oder sind das auch vielleicht Menschen, die die kirchennah sind?
Also ich habe den Eindruck, dass es so die Fantasy-Leute sind. Und zwar die, die gerne humoristische Fantasy mögen. Also so Terry Pratchett oder die alten Sachen von Walter Mörs wie Stadt der träumenden Bücher, Rumo und sowas. Also wer das irgendwie mag, das habe ich den Eindruck, ist am ehesten so, wer auch dieses Buch liebt.
Ich habe gerade überlegt, ob es so Hilfsmittel gibt irgendwie. Gibt es dein Buch als Hörbuch?
Nein, das wurde ich auch schon mehrfach gefragt. Nein, leider noch nicht.
Okay, so, weil da stelle ich mir vor, dass du dann irgendwann so ein, keine Ahnung, bei Audible oder wo auch immer es Bücher gibt, ich kenne gar keinen anderen Dienst irgendwie, also keine Werbung sein. Aber da stelle ich mir so vor, ja, dann kriegst du irgendwann so am Jahresende so ein Audible Wrapped irgendwie und so wie wir mit unserem Podcast. Und ich bin ja immer noch erstaunt darüber, dass Leute, die Schwarz gesagt hören, neben Fest und Flauschig auch Kaulitz Hilz hören. Und ich denke so, okay, das geht für mich jetzt gar nicht so zusammen. Das sind wahrscheinlich die Tokyo Hotel Fans, könnte ich mir denken. Aber wie kommst du an solche Informationen? Gibt es da irgendwie so eine Geschichte so mit, ja, also Leute, die dein Buch gekauft haben, kriegst du irgendwas über den Handel oder so? Da standen auch weitere Fantasy-Romane quasi auf dem Kassenzettel oder gibt es da irgendetwas? Was sind so deine Anhaltspunkte
Steht
da?
dein Roman denn im Handel? Da muss ich gerade mal so, oder gibt es den nur online?
Ja, tatsächlich gibt es den, also kann man über jede Buchhandlung bestellen und
Ah,
auch
okay.
über die ganzen großen Online-Plattformen, sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch,
Also
so in
hat eine
verschiedenen Formaten.
ISBN-Nummer.
Richtig, hat eine
Ja.
ISBN-Nummer, kriegt man überall bestellt. Genau, und ich merke das, also ich würde sagen, meine Quelle in dem Moment ist das Feedback und die Rezensionen, an denen ich das merke. Oder wenn mich auch mal direktes Feedback von Leserinnen erreicht. Genau. Aber leider noch keine gedruckte Auswertung, die natürlich cool wäre.
Du hast es schon gesagt, dass so, ja, so will ich es nicht sagen, aber es kam so ein bisschen durch. Also deine Hauptfigur ist ja auch so ein bisschen so eine Außenseiterin, ne? Habe ich das so richtig interpretiert? War dir das wichtig und waren das auch weitere Figuren, die so ein bisschen so Dinge abbilden, wo du sagst, so, ja, das ist mir eigentlich wichtig. Also abgesehen von dem Matriarchat, hätte ich jetzt fast gesagt, und weiß ich nicht, ob es das ist, aber das so Dinge, die du ja ganz bewusst damit reingenommen hast, noch über diese Frauen, über diese starken Frauen hinaus.
Genau, so starke Frauen sind tatsächlich das eine. Und ich liebe Tiere. Ich finde ja Umweltschutz mega wichtig. Und die zweite große, wichtige Hauptfigur ist eine riesige Gottesanbeterin. Das klingt jetzt erstmal sehr vielleicht absurd auch, aber ich liebe tatsächlich auch Insekten. Und ich wünsche mir irgendwie, dass wir so in unserer Welt unterwegs sind mit Respekt für alle Geschöpfe. Also dass wir nicht sagen, irgendwie i der Käfer und die zertreten, sondern ihn auf ein Blatt nehmen und ins Beet setzen oder so. Und genau, so ist die zweite Hauptfigur eine ein wenig überdimensionierte Gottesanbeterin, also ein bisschen Kafkaesk, wenn man es so nennen möchte mit diesem Wort. Genau, und das ist so mein Statement tatsächlich auch pro Insekten und pro Ökologie, auch wenn sie jetzt aus dieser bösen Schattenwelt kommt und erstmal die böse ist. Genau, ist sie aber dennoch eine der faszinierenden Hauptfiguren. Und das ist vielleicht so etwas, was ich noch gesetzt habe und wo einem eben Fantasy diese wunderbare Freiheit gibt. Ja, es ist eben auch möglich, über eine riesige Gottesanbeterin und die Probleme ihres Alltags zu schreiben.
Jetzt finde ich das ja noch cooler. Ich liebe Gottesanbeterin. Ich finde die total faszinierend. Und du hast in dem Buch auch Illustrationen, oder?
Leider nein.
Ach,
Es gibt eine
schade.
einzige Illustration, die ich gemacht habe, tatsächlich in diesem Buch, ganz zu Beginn. Und ansonsten ist das Cover tatsächlich professionell designt. Da ist aber die Gottesanbeterin auch vorne prominent mit drauf.
Okay.
Gibt es denn, also du sprachst jetzt von Rezensionen und natürlich wird dir auch jemand schreiben, wie er dein Buch fand. Waren da so Rückmeldungen dabei, wo du sagst, oh, das findest du besonders schön, das ist so, du hast jemanden sehr berührt, auf einer vielleicht spirituellen Ebene. Hast du solche Rückmeldungen bekommen? Also es passiert uns manchmal, mal im größeren, mal im kleineren Umfang, dass das mal geteilt wird. Das hatte ich auch schon die ein oder andere Episode mal erwähnt. Hast du das auch?
Also ich, wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang meiner literarischen Karriere und bisher bin ich einfach riesig erleichtert, weil es wird mir so wehtun, dass es einfach erstmal nur positive Rezensionen gab und noch nicht so die schlechten. Da bin ich, also sozusagen mein Level ist, da bin ich schon super duper happy drüber. Und mich freut immer, wenn ich merke, da hat jemand so die Metaebenen bemerkt, so, oh, das ist eine Parodie auf dies oder auf das oder da fließt etwas aus unserer Gesellschaft ein. hier merkt man das Herz für. Das ist dann etwas, was mich besonders gefreut hat, wo ich denke, ja, du hast es wirklich gelesen.
Wie lange ist dein Buch eigentlich schon draußen? Ich habe gar nicht gefragt.
Ein Jahr.
Und das ist in der heutigen Zeit, man ist noch ganz am Anfang.
Also in meiner Welt ist das, man ist noch ganz am Anfang, weil es gibt verschiedene Wege, Autorin zu sein. Es gibt Leute, die hauen 3 Bücher im Jahr raus. Wenn man schnell groß werden möchte und bekannt werden möchte, wird das empfohlen. Das schaffe ich nicht. Da würde auch die Qualität jedenfalls meiner Schreibe zu sehr drunter leiden. Ja, und ich meine ganz klein, einfach vom Bekanntheitsgrad so, ne? Es gibt ein paar Menschen, die haben das zur Kenntnis genommen. Und hier und da, genau, bin ich unterwegs mit diesem Buch und das finde ich total mega cool. Genau, aber ich, da gibt es, ne, also bekannte Autoren, das dauert noch ein bisschen, sollte ich jeweils dort ankommen.
Vielleicht liest du ja irgendwann auf dem WGT.
Cool, ja, würde ich sehr gerne machen.
Okay, also du hast dich 10 Jahre lang mal mehr, mal weniger mit deinem Buch beschäftigt und irgendwann konntest du schreiben, Ende. Was ist dann passiert? Wie geht's dann weiter? Wie findet man Verlag und wie ist die Marketingstrategie?
Ich habe nicht versucht, einen Verlag zu finden, tatsächlich, weil, also ich bin auch so eine Pessimistin, so. Genau, und ich dachte, das klappt eh nicht, und also weil ich mir nicht so richtig Chancen ausgerechnet habe als völlig unbekannte Debütautorin. Und es auch, ja, also es kann viel bringen, einen Verlag zu haben, wenn der Reichweite hat und ein Buch pusht. Aber viele Verlage haben vielleicht auch gar nicht so viel Reichweite. Oder aber man ist nur so, das Füllmaterial wird aber gar nicht in die Buchhandlungen gebracht oder groß beworben. Hat, ja, und wenn das Buch dann irgendwann geramscht wird, weil es sich nicht so gut verkauft hat, dann ist es halt vom Markt weg und das war's dann sozusagen. Und ich, ja, ich habe es tatsächlich dann nicht mal probiert, ehrlich gesagt, sondern habe mich für den Weg des Self-Publishing entschieden. Ich mochte diese Idee sehr, weil man da tatsächlich irgendwie Subjekt von allem ist. Also ich kann dann entscheiden, wann ich es publiziere. Ich habe mit der Cover-Designerin gemeinschaftlich das Cover entwickelt und ich kann es auch am Markt halten, solange ich möchte. Es ist einfach verfügbar und es ist wirklich mein Buch und ich bin total, ja, Subjekt dieser Veröffentlichung sozusagen. Also ich liebe das in dieser Freiheit, das selber zu machen. Es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es eine Menge bedeutet. Also so, wenn man so Indie-Autorin ist, du musst das Buch selber setzen, musst dich darum kümmern, dass der Text gut genug ist, Rechtschreibung, Formulierung,
Okay, du
Cover,
hast
wie
dir also
gesagt.
auch keinen externen Lektor geholt, sondern du hast gesagt, okay, ich mache das alles selber mit Feedback von außen, von Menschen, die viel lesen, nehme ich an, aber.
Ja, es haben auch Leute im lektorierenden Sinne tatsächlich drüber geschaut. Und wie gesagt, da ist dann auch Geld reingeflossen. Das sind dann auch Kosten, die man selber trägt, so.
Darf ich fragen, wie hoch die ungefähr sind?
Das ist sehr unterschiedlich, wie viel man da so reingibt. Also ich sage jetzt einfach mal sozusagen eine Zahl zum Cover. Für das Cover habe ich so 500 € bezahlt. So, ne? Und dann kommen noch so ein paar Dinge on top. Also, und das wieder reinzukriegen, ist tatsächlich gar nicht so ohne. Aber ich wollte das nicht nur selber machen, weil ich gedacht habe, dann wird es eventuell nicht gut genug. So, ja, also war es mir einfach wichtig, Dritte in den Prozess reinzuholen, um da irgendwie, ja, für eine gewisse Qualität zu bürgen. Und ich bin ja Theologin, Geisteswissenschaftlerin, und ich weiß, dass eigentlich sozusagen Verlag alles ist, in gewisser Art und Weise, jedenfalls für die Anerkennung. Also so Indie-Autorin zu sein, ist bis heute immer noch so ein bisschen verdächtig quasi, ne? War die Qualität einfach zu schlecht oder so? Ich habe mich auch aufgrund der Freiheit für diesen Weg entschieden und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, tatsächlich auch das Buch zu setzen und diese ganzen Prozesse dann zu machen. Aber ich bin mir dessen darüber auch im Klaren, dass es Leute gibt, die sagen würden, keine Ahnung, Indie-Autorin, das kommt für mich gar nicht in Frage, es muss ein Verlagsbuch sein oder so. Allerdings tut sich da auch total viel, also auch die Indie-Literaturszene, also professionalisiert sich. Genau, und da gibt es richtige Schätze, zum Teil auch sehr erfolgreiche Self-PublisherInnen. Genau, da gibt es auch so eine eigene Buchbubble, von der man auch profitieren und voneinander lernen kann, so. Genau, und dann kommt eben dieses Thema Marketing, nachdem du gefragt hast. Das war einer der Gründe, wieso ich dann auf Instagram gegangen bin und meine Social-Media-Phobie mal angehen musste. Ich bin jetzt ein paar Monate vor Veröffentlichung, habe ich dann so einen Insta-Account gebastelt, tatsächlich um irgendwie eine Sichtbarkeit zu haben. Habe eine klitzekleine Homepage gebaut. Über Kontakte, die ich hatte, haben sich so ein paar Lesungen ergeben. Ja, und habe dann so verschiedene Möglichkeiten versucht zu nutzen. Und das ist tatsächlich auch jetzt noch so eine permanente Frage. Und das begleitet sowohl VerlagsautorInnen als auch Self-PublisherInnen. Man muss heutzutage ganz viel für sein Marketing selbst machen. Man schreibt aber meistens neben einem anderen Job. Und die Zeit dafür ist begrenzt. Und wann versuche ich mal wieder irgendwo eine Lesung zu kriegen? Versuche ich BuchbloggerInnen irgendwie zu gewinnen? Oder wie gehe ich da vor? So.
Gibt es nicht auch BookTok oder wie heißt das?
Ja, genau. Also BookTok ist auch so ein ganz großes Ding. Ich glaube halt, mein Buch ist eher für erwachsene Lesende, die wahrscheinlich etwas, ja, wobei auch TikTok ist ja nicht nur jetzt nur noch Teenies. Es ist nicht so ein Teenie-Buch, also es ist keine Romance irgendwie oder so. Instagram war schon eine große Herausforderung für mich und ist es auch bis heute. Jedes Posting ist immer mit Schweißausbrüchen und Panikattacken verbunden.
Oh.
Und daher dachte ich, mehr Social Media schaffe ich nicht. Genau. Und bin
Wie
da geblieben.
muss man sich denn das vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt alles durch und jetzt muss ich mich entscheiden, wie hoch wird denn die erste Auflage? Also das würde mir Schweißausbrüche auf die Stirn bringen, glaube ich.
Ja, voll. Und da ist das Gute, dass es wirklich professionelle Möglichkeiten gibt für Self-Publisherinnen. Dass man, also ich brauchte gar keine Auflage. Das Buch wird einfach gedruckt, wenn es bestellt wird.
Oh, also on
Das
demand.
heißt, ganz genau, das heißt, ich sitze hier nicht unglücklich auf 500 Exemplaren, die ich nicht verkauft habe und mein Herz blutet, sondern ich freue mich einfach, wenn es verkauft wird. Und genau, und das ist dann sozusagen cool. Ich habe jetzt aber schon seit längerem tatsächlich nicht mehr in die aktuellen Zahlen geguckt. Genau.
Das geht also
Aber
auch
im
gar nicht so
niedrigen.
über deinen Tisch. Da gibt es dann irgendwann so eine Monatsabrechnung oder sowas in der Art quasi und dann freust du dich oder auch nicht.
Genau, richtig, so ist es. Und ich kann das aber auch immer direkt nachgucken und kann genau gucken, in welchem Monat habe ich wie viel verkauft. Genau, und ich habe im niedrigen dreistelligen Bereich und das ist schon mal super. Ne? Also sozusagen, wenn man da angekommen ist, dann ist das schon huiuiui, Party on.
Also ich glaube, dann, wenn die Kosten, die man hatte, wieder reingespielt wurden, dann kann man entspannen und freut sich dann über alles, was danach kommt.
Richtig, genau.
Hast du denn laufende Kosten, die da jetzt anfallen, außer du startest mal irgendwie eine Werbekampagne oder irgendetwas, so Anzeigen buchen oder so, kann man ja alles machen über Instagram oder was weiß ich, aber gibt es so laufende Kosten oder ist das im Prinzip alles durch den Preis, den dann der Endkunde zahlt, quasi abgedeckt durch dieses
Also
Print on Demand?
so eine Sachen habe ich auch gemacht und der Preis ist tatsächlich, das ist nicht darüber abgedeckt. Also man verdient, an einem E-Book verdiene ich tatsächlich mehr. Da sind das im Moment so 2, 3 Euro. Das ist jetzt nicht viel, aber das ist der Hammer. Trotzdem für einen Buchverkauf ist es so der Wahnsinn. Also über 2 Euro irgendwie, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt falsche Zahlen nenne, aber so
Du siehst
ungefähr.
mich hier gerade mit
Und
Telleraugen. Ich bin gerade erschüttert.
einem Print ist es etwas mehr als 1 Euro. Und das ist der Hammer. Das ist zum Beispiel bei Self-Publishing verdienst du mehr an verkauften Büchern als über einen Verlag tatsächlich. Auf einem super lowen Level. Das ist die Realität. Und
Darf
die Preise
ich?
kann ich jetzt natürlich selber setzen, sozusagen. Es gibt ja eine Buchpreisbindung und so, aber ja.
Ja. Würdest du uns verraten, was dein Buch kostet?
14,99 € das Taschenbuch und 3,99 € das E-Book. 3,99 € ist günstiger eigentlich als irgendwie so ein belegtes Brötchen bei vielen Bäckern. Genau, aber ich dachte, günstig ist vielleicht besser als zu teuer. Ja.
Also 3,99 und dann finde ich es ja gut, dass so viel bei dir bleibt, aber bei dem Print bin ich jetzt ja doch ein bisschen erschüttert.
Das ist tatsächlich die Realität so, wenn man schreibt. Also reich wird man mit Schreiben nicht. Also in den seltensten Fällen, sagen wir so. Es ist eine absolute Minderheit, die davon leben kann, von den Menschen, die schreiben.
Das ist wie mit der Musik, ne? Es ist gerade in unserer Szene, das
Es muss verhext, einfach ne? eine Passion sein und Leidenschaft und man muss es einfach tun, weil man das Gefühl hat, es gibt einem was. Man möchte vielleicht was ausdrücken oder etwas für andere tun oder man. Also würde ich Musik machen oder was schreiben, dann hätte ich einfach das tiefe Bedürfnis, ich muss etwas mitteilen, was ich vielleicht verschachtel und verarbeite, was mich selber belastet oder stört und oder auch in Liedern zum Ausdruck bringe und dann hat meine Seele die liebe Ruhe.
Also ich habe jetzt noch eine zweigeteilte Frage und der erste Teil der Frage ist, hast du für dich geschrieben oder für die Leser?
Ich habe erstmal für mich geschrieben, das muss ich tatsächlich sagen. Ich wusste ja auch nie, es hätte ja auch sein können, es kauft niemand, dann ne, wäre es doof gewesen. Ich hätte es nur für andere geschrieben. Ich habe es tatsächlich gemacht, weil es irgendwie ist so eine, ich weiß auch nicht, so eine verrückte Kreative in mir, die immer ab und zu irgendwie was Künstlerisches, Kreatives tun muss. Und das brauche ich irgendwie in meinem Menschsein. Und dabei ist dieses Buch rausgekommen und dann war es da und dann dachte ich, jetzt ist es da, was mache ich damit? Und dann war so, ja, ich riskiere es, ich werfe es in die Welt.
Und zweiter Teil der Frage, nachdem es jetzt veröffentlicht ist und du am nächsten arbeitest, hat sich das verändert?
Nee, ich schreibe immer noch für mich tatsächlich. Irgendwie ist scheinbar auch noch ein zweites Buch in mir drin, das jetzt irgendwie raus muss. Und ich hoffe, dass ich aufhöre, wenn keins mehr da ist. Weil manchmal, finde ich, merkt man auch, dass Schreibe irgendwann uninspiriert geworden ist. Und ich glaube, gut ist sie oft dann, wenn es einen inneren Antrieb gibt, zu schreiben.
Das heißt also auch, das Feedback animiert jetzt zum Weiterschreiben, aber nicht zu planlosem oder inhaltslosem Schreiben.
Ja. Also die positiven Erfahrungen mit dem ersten Buch haben motiviert. Aber es ist vor allem der innere Antrieb. Es tut mir einfach gut, es macht mir Spaß. Ich liebe es, zu schreiben.
Ich würde mich immer fragen, aber vielleicht habe auch nur ich das so, schaffe ich es, dieses Buch wirklich zu Ende zu schreiben? Also weißt du schon, dass du es zu Ende schreiben willst? Das ist eine blöde Frage, aber irgendwie, das würde mich beschäftigen, weil ich weiß, ich fange Projekte oft an, habe eine tolle Idee, aber irgendwann stirbt das so auf halber Strecke und ich merke, ich habe nicht die Kapazitäten oder die Kreativität, um da jetzt zu Ende zu machen. Andererseits, wenn man über einen langen Zeitraum schreibt und das natürlich nicht den Ansporn hat, das in einem halben Jahr zu schaffen, sondern wirklich sagt, okay, das kann jetzt 5 Jahre dauern, ich habe da keinen Druck. Und irgendwann wird es dann sein Ende finden. Ist das dann eher so oder?
Ja, ich würde sagen, das ist eher so, genau. Es kann ein Ende finden. Aber wenn es das jetzt nicht schafft, dann wird die Welt davon auch nicht untergehen. Also im Moment, jetzt gerade heute, ich habe den Ehrgeiz in mir, es macht mir unglaublich Spaß. Ich weiß aber auch, dass es noch sehr lange brauchen wird. Dann wird die Frage sein, ob ich es gut genug finde und nochmal meinen Mut zusammenkratze, um es zu veröffentlichen. Also ich kann selber nicht in die Zukunft schauen, aber ja, wir werden sehen.
Also du setzt dich auch nicht selber unter Druck.
Richtig, ganz genau. Ich möchte das für mich machen, mit mir und nicht irgendwie um irgendetwas anderem willen.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, naja, jetzt habe ich die Verantwortung für die ganzen Leser, die mir geschrieben haben, die das von mir erwarten und deswegen muss ich das jetzt einfach unbedingt durchziehen.
Hast du dir ein zeitliches Ziel gesetzt, wo du sagst, also ich hätte es gerne, dass es diesmal nicht 10 Jahre dauert, weil das war mir dann doch zu lange und ich weiß jetzt, wo meine Schwächen sind, also was das Zeitmanagement vielleicht angeht oder wo die Schwierigkeiten waren und die hast du jetzt beim zweiten Mal nicht mehr? Gibt es da so einen Wunsch, wann du gerne fertig wärst?
Ja, also mein Wunsch wäre es, in 1 bis 2 Jahren fertig zu haben. Ob der realistisch ist, werden wir sehen. Genau, ich glaube, es ist ja auch jetzt nicht, dass ich sage übermorgen. Aber ja, ich gehe da sehr offen ran.
Okay.
Aber auch sehr kontinuierlich.
Ja, also das scheint dann ja wirklich das Geheimnis zu sein, das sagtest du ja. Andrea, hast du für dich so durch den Kreativitätsprozess Momente gefunden, wo du sagst so, oh, jetzt bin ich genau in der richtigen Stimmung, jetzt setze ich mich mal extra hin, also auch ohne, dass es in deinem Kalender stand. Jetzt vielleicht nicht das Glas Wein und sagst, ich habe da gerade den Einfall, oder also gibt es da irgendwas, wo du sagst, du kannst dich auch in Stimmung bringen?
Nee, tatsächlich ist das so ein bisschen so ein technischer Prozess tatsächlich. Aber fast immer, wenn ich Zeit habe, versuche ich zu schreiben. Da leidet die Ordnung der Wohnung sehr darunter, und solche Dinge. Ich habe einfach jedenfalls zur Zeit, und zur Zeit, dass die letzten Jahre, sehr, sehr oft in meiner Freizeit Lust zu schreiben. Auf Kosten der Wohnung.
Okay, dann also auf sich hören und die Bügelwäsche mal liegen lassen.
Ja,
Bügelt man eigentlich noch?
ganz
Nee, ne?
genau.
Nee, wir haben das
Nee,
abgeschafft,
nein.
ne? Nein.
Wenig.
Okay. Und daran anschließend eine Frage, und da musste ich eigentlich die ganze Zeit dran denken, gerade als du über so deinen Einstieg und wie mache ich das jetzt? Und ich habe dann einfach losgelegt. Ich habe ja letztes Jahr assistieren dürfen bei diesen Make-up-Workshops und auf dem Mira Luna, und in der anderen Hälfte des Zeltes fand so eine Schreibwerkstatt statt. Und ich habe davon nichts mitbekommen, außer jeweils bei diesen beiden den Schlusssatz: Setzt euch hin und fangt an. Darüber hinaus, hast du irgendetwas, das du diesen vielen kreativen Menschen in unserer Szene mitgeben willst, um eventuell sie dazu animieren, es zu probieren, außer einfach machen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist, kann etwas sein, das kann helfen?
Also ich würde das ganz, ganz dick unterstreichen, tatsächlich anzufangen zu machen und nicht nur auf die Bedenken zu hören, sondern auf den Bauch und auf das Herz. Und Do Stuff hat irgendwie mal, ich glaube Sarah Anderson oder so mal gesagt, und tatsächlich Do Stuff.
Okay,
Macht Dinge, seid
kurz und knapp.
kreativ.
Sehr schön.
Finde ich gut. Ich würde gern noch mal zu dem Thema Fantasy kommen. Magst du denn auch gerne Fantasy-Filme schauen oder so Spiele spielen? Ich weiß nicht, spielst du irgendwie Games am PC oder irgendwie? Wir haben jetzt zum Beispiel die Switch zu Hause. Das spielen wir ganz gerne mal so Little Nightmares oder so, was ja auch sehr düster ist und so ein bisschen Fantasy. Wie ist das bei dir?
Also genau, also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich seit ganz, ganz vielen Jahren schon World of Warcraft spiele. Also ich bin da echt so, während meiner Studienzeit hat mir mein Kommilitone so einen Test-Account gemacht, da bin ich total drauf hängen geblieben. Wieso? Also tatsächlich, also Fantasy Online Rollenspiel tatsächlich, das mache ich immer wieder. Und ansonsten gibt es tatsächlich auch im christlichen Kontext so ein bisschen so Nerd-Communities, zum Beispiel Nerd Church, wo ich auch manchmal Blogartikel für schreibe, was natürlich auch denn um ja, Fantasy, Sci-Fi, LARP, Pen and Paper und sowas geht. Ich habe mal, aber nur für eine relativ kurze Zeit, DSA, also das Schwarze Auge, Pen and Paper gespielt. Genau, überall, egal wo, was ich mache, ich bin immer so eine Fernkämpferin. Fernkampf-DD, das ist immer so meine präferierte Rolle. Genau, ja, und natürlich, das hatten wir ja schon, ne? Sci-Fi, Star Trek begleitet mich einfach seit zig Jahren.
Haben wir vielleicht mal beide zur gleichen Zeit sowas wie Herr der Ringe online gespielt oder so? Könnte das sein?
Ich habe tatsächlich nie Herr der Ringe online gespielt, obwohl ich es hätte tun sollen. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht getan.
Also
Aber
es.
tatsächlich, Herr der Ringe liebe ich auch total, auch das Silmarillion, die ganzen Vorgeschichten dazu und so, diese epische Welt finde ich grandios.
Es fehlt mir ungemein, das merke ich immer wieder, aber ich habe aus einem guten Grund aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, da würde mich heute noch stören. Es würde wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern. Und dann denke ich so, ach, kommt die Zeit, das Geld und so weiter, ne? Es steckt unheimlich viel Geld da drin. Aber was ich sagen kann, ist, es lohnt sich auf jeden Fall, Das deshalb zu spielen, weil man also diese ganzen tollen Orte gehen kann. Es ist quasi, als wäre man im Film Herr der Ringe und hätte aber die Möglichkeit zu sagen so, hallo, hier bin ich. Also ich habe tatsächlich Fotos von einem meiner Hauptcharaktere, die dann vor den Argonaut stehen und auf der Wetterspitze und so weiter. Das sind alles so tolle Geschichten. Soll keine Werbung sein, aber es war tatsächlich schön. Ach, schade, da hätte ich gerne mit dir nochmal irgendwann drüber fachsimpelt. Aber lass es lieber, es ist ein Zeitfresser sondergleichen und du hast ein Buch zu schreiben.
So cool.
Gibt es sonst noch Autoren, wo du sagst, Mensch, das sind auch ganz tolle oder Vorbilder oder die haben mich beeinflusst, außer jetzt Terry Pratchett oder Walter Mörs?
Also ich glaube, das werden auch viele kennen. Also Christian von Aster zum Beispiel mit seinen grandiosen Lesungen und der Vielfalt seiner Texte. Das wäre zum Beispiel jemand, den ich auch noch ergänzen würde.
Christian, wer? ja, also irgendwann, also ich bin, das habe ich fast ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Er war ja schon mal, also er ist der verhindertste Podcast-Gast, den wir jemals hatten. Es haben sich diverse Leute selbst aus dem Spiel genommen, aber hier waren es tatsächlich einfach nur höhere Gewalt. Und jetzt ist er nicht der erste Buchautor, der in unserem Podcast ist.
Wir
Ich
müssten
hoffe,
das dringend, dringend
ja,
nachholen.
ich hoffe, er verzeiht uns das.
Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich habe da noch so eine Frage. So ganz persönlich, was wünschst du dir für die Gothic-Szene?
Ganz viele weitere wunderbare Festivals. Ich liebe es, dass auch immer so neue Festivals wie das Stella Nomine, was es jetzt ja auch seit ein paar Jahren gibt und so entstehen, dass die Subkultur weiter bestehen bleibt, dass auch viele jüngere Menschen, also ja, Babybats sozusagen, ja, immer wieder nachkommen und irgendwie die Vielfalt und ja, die Schönheit dieser schwarzen Szene entdecken. Genau, ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünsche. Und
Oh,
viele
entschuldige.
weitere wunderbare Begegnungen.
Da würde ich auch gerne mal deine Meinung zu hören, weil viele sagen ja, die Szene ist so ein bisschen am Aussterben, die Szene wird immer älter. Ganz böse Stimmen behaupten, die Szene ist schon längst tot, nur noch Kapitalismus zählt und ja. Wie siehst du das?
Also einfach von dem, als wie schön ich so ein Wave-Gothic-Treffen erlebe, also jetzt gerade wieder Jahreshighlight auch dieses Jahr, finde ich nicht, dass die Szene tot ist, weil es so viele wunderbare Menschen gibt, die ich dort treffe und immer wieder treffe und neu kennenlerne. Das ist für mich nicht tot, sondern etwas total Schönes. Und ich denke, dass mit dem Alter, da ist natürlich was dran, so, ne? Also wir sind echt älter geworden. Ja. Da habe ich jetzt auch keine perfekte Antwort drauf. Ich finde es irgendwie lustig, dass, wie gesagt, als Pfarrerin, dass irgendwie schwarze Zähne und Kirche da so ein ganz ähnliches Problem haben, dass man irgendwie so ein bisschen überaltert, manchmal so. Genau, und habe nicht die perfekte Lösung, weil ich glaube, Menschen willkommen zu heißen, dass Dinge anders sein dürfen, das ist total wichtig.
Und ich glaube, wichtig ist auch in beiden Fällen, in Kommunikation zu gehen miteinander.
Total, ja.
Und solange das stattfindet und man sich verbindet, vernetzt und ja, in Dialog geht, dann ist das ein gutes Zeichen.
Das finde ich auch. Wir haben ja erwiesenermaßen mit die tollste Community der Welt, weil die alle nur nett sind, zueinander und zu uns vor allen Dingen. Und in deren Gedenken komme ich jetzt auch, glaube ich, zu unserer gästeübergreifend allerliebsten Situation, in der wir fragen können, was hast du denn für unsere Schwarz gehört Playlist an Songs mitgebracht? Drei Stück darfst du ja aussuchen. Was ist es bei dir? Ich glaube, so gespannt wie noch nie, was jetzt kommt.
Okay. Also ich hätte da zum Beispiel Klassiker Generators von Deine Lakaien, falls es nicht schon draufsteht. Ich
Nee, ich
liebe
glaube nicht.
es. Cool. So etwas wie Winterly Waves von Kantal, eines der neueren. Und von Erfan, eine Band, die ich auch total liebe, Monsalvato.
Vielen, vielen
Dankeschön.
Dank.
Ich, alle drei sind noch nicht auf der Playlist, glaube ich.
Ja, und zweimal Ernst Horn dann, ne, glaube ich, oder beim dritten auch irgendwie beteiligt?
Nee, beim dritten nicht beteiligt und bei Kantal ja mittlerweile nicht mehr.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
So.
Lücke. Vielen, vielen
Nach meinem
Dank.
Wissen.
Ja,
Genau.
also
Das war
vielen,
falsch.
vielen Dank für diese Bereicherung. Das haben wir nicht so oft, dass da wirklich alles komplett neu ist. Also Dankeschön, dass du unsere Playlist damit bereichert hast.
Sehr gern, danke euch.
Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, für uns.
So viel Zeit vor allen Dingen.
Ja, also ich fand beide Parts wirklich sehr interessant. Einmal natürlich die mit den Fantasy-Büchern, das ist natürlich voll was für mich. Und das andere, zu dem ich eigentlich nicht so ganz Zugang habe, aber ich fand es sehr erhellend und interessant und spannend, das einfach mal zu hören. Und ja, wir sind da ja auch offen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich nehme ganz, ganz viel interessante Ideen, Ansichten mit. Und ich glaube, ich habe zumindest vor 2 Wochen doch noch was Schönes für mich gelernt und eine andere Herangehensweise am Umgang mit Menschen. Und dafür sage ich nochmal Danke. Und ja, insgesamt auch vielen, vielen Dank für die Bereitschaft, bei uns bei Schwarz gesagt, einmal über diese ganz, ganz unterschiedlichen Seiten von dir zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann machen wir es kurz. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
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 Schwarz gesagt, der Szene-Podcast ist eine unabhängige Produktion von Gattonero. Die von Schwarz gesagt und Mick Mike von der Szene für die Szene.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Gedanken in den Kommentaren. Eure Stimmen machen diesen Podcast lebendig.
Und bewertet uns gerne auf der Plattform eurer Wahl, weil jede einzelne Bewertung hilft uns, weiter gehört zu werden und einfach sichtbar zu bleiben.
Und wenn ihr Menschen kennt, diesen Podcast auch hören sollten, teilt ihn persönlich, direkt von schwarzem Herz zu schwarzem Herz.
Für zusätzliche Inhalte und den direkten Draht zu uns, folgt uns gerne auf Instagram unter schwarzgesagt.
Schwarzgesagte Grüße von
Gattonero
Steve
und Mick Mike in der Technik.
Bis zur nächsten Folge.